Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Mai 1945. Der Krieg ist aus. Deutschland und Europa liegen in Trümmern. SBS-Hörer erinnern sich.
Sie sind am 8. Mai 1945 interessiert. Genau an diesen Tag kann ich mich nicht erinnern, da ich erst 2 Jahre und 9 Monate alt war. Aber einige Erinnerungen sind doch geblieben und zusammen mit dem, was mir mein Vater erzählt hat, ergibt sich ein interessantes Stück Zeitgeschichte. Wir lebten in Berlin-Steglitz, südwestlich von der City, und mein Vater war Konstrukteur bei den Ascania-Werken, wo Periskope für U-Boote gebaut wurden. Als die Bomberei immer stärker wurde und der Untergang bevorstand, entschloss sich mein Vater, aus Berlin zu flüchten, um nach Sedin zu fahren, wo er ein kleines Waldgrundstück hatte, mit einer selbst gebauten Blockhütte. 6 Kojen übereinander und eine Küche. Man fuhr mit der S-Bahn bis Bahnhof Wannsee und dann mit dem Vorortszug nach Sedin, etwa 30 Kilometer. Also ich denke, Ende März oder im April am Sonntag machten wir uns auf den Weg. Vater, Mutter und 3 Kinder, Jungens 7, 6 und 2 3/4 Jahre. Der Vorortszug fuhr nur noch bis Mickendorf, eine Station vor Sedin, alles aussteigen. Mit Sack und Pack und Kinderwagen auf die Straße und laufen. Bald kamen wir an eine Verteidigungsstellung der Waffen-SS mit Schützengräben. Mein Vater hatte keine Bescheinigung, dass er ausgebombt war, und musste nun blaffen. Rechte Hand hochgestreckt, ein zackiges Heil Hitler, und schon halfen uns die freundlichen SS-Soldaten über den Graben, denn sie sahen die 3 Buben, 3 Söhne für den Führer. Die russischen Flugzeuge hatten Befehl, auf alles zu schießen, was sich auf den Straßen bewegte, und sie taten es wohl auch. Also jedes Mal, wenn sich ein Flugzeug näherte, und hier erinnere ich mich selbst, wurde mein Vater höchst aufgeregt und rief: »In den Straßengraben Deckung nehmen, runter von der Straße und in den Graben flach auf den Bauch.« Meine Brüder hielten ihre erste militärische Lektion. Alles ging gut und wir kamen nach Sedin. Gekocht wurde mit Holz auf dem Herd und geschlafen auf Strohsäcken, oh wie die stechen konnten. Eines Tages lief ich im Garten umher, die Augen schön auf der Erde, denn es war holprig hier. Da wurde mein Vater wieder sehr aufgeregt. »Schaut da am Himmel, was sich da tut!« Ich dachte für mich, warum bist du so aufgeregt? Ich kann hier nichts sehen. Am Himmel flogen Bomber und wurden von deutschen Jägern abgeschossen. Fallschirme öffneten sich und schwebten herab. Einige landeten im Sediner See und die Piloten schwammen nun ans Ufer. Aber deutsche Soldaten waren schon da und erschossen die Piloten, denn sie hatten Krieg gegen die Zivilbevölkerung gemacht. Im Wald bei Sedin spielten wir manchmal und eines Tages fanden wir einen Dolch, einen schönen, silbernen, glänzenden, oh, war der schön. Wir brachten ihn ins Haus zu meinem Vater, der aber gar nicht erfreut war, denn er, der Dolch, hatte SS-Rinnen und das Hakenkreuz drauf. Den durften wir nicht behalten, so sagte er, sehr gefährlich, denn der Krieg war nun zu Ende, und er warf den Dolch in die Müllgrube. Das tat mir weh, aber es war wohl besser so. Irgendein SS-Mann hatte das Ding weggeworfen, denn der Krieg war verloren. Auch fanden wir im Wald ein Schützenloch, und ich fragte meine Brüder, »Warum ist das so ein großes Loch hier im Boden? Da sitzt ein Soldat drinnen und schießt«, sagte mein älterer Bruder, »die machen Krieg.« Ich hatte keine Ahnung, was das ist, Krieg. Einmal kamen 2 russische Soldaten auf Patrol bei uns vorbei und winkten uns zu. »Kommt an den Zaun.« Ich hatte Angst und blieb hinter einem Baum stehen. Meine 2 Brüder gingen zum Zaun und bekamen von den Russen amerikanischen Kaugummi. Eines Nachts, so erzählte mein Vater, kam ein Russe mit gezogener Pistole und wollte Schnaps haben. Aber mein Vater trank nicht und hatte keinen Schnaps. Der Russe verstand nicht und fingerte an der Pistole. Für seine Nerven hatte mein Vater Scharfgabe-Tee, und so machte er Tee und der Russe beruhigte sich. Ich glaube, die Blockhütte hatte es den Russen angetan, es erinnerte sie an ihre Heimat. Bald konnten wir zurück nach Berlin, wo die schlechten Zeiten begannen. Unser Grundstück ging uns verloren. Dietmar Hart, Darrell, Neu-Süd-Wales.
Mein Name ist Reinhold Friedrich.
Sie sind 86 Jahre alt?
Ja.
Und leben seit 50 Jahren in Australien. Also, Herr Friedrich, als der Krieg vorbei war, wo waren Sie da und was haben Sie da gemacht?
Ich war in Frankreich, ich war bei der Marine. Und ich wurde gerade als die Invasion in Gang war, wurde ich nach La Rochelle kommandiert. Und von da aus auf eine Insel, die Isle d'Oloron. Ich war Funker und sollte dort in einer Marine Flakbatterie den Funk aufbauen. Weil zu dieser Zeit schon die Invasion und die almost Befreiung von Frankreich im Gange war, waren das die sogenannten Festungsstützpunkte und La Rochelle war einer davon. Also auf dieser Insel war am 20. April ein Bombenangriff. Ich wurde verwundet und lag im Lazarett. Ein Tag später kam eine Landung auf die Insel und wir kamen in Gefangenschaft. Das war am 1. Mai und am 8. Mai war der Krieg aus. Also war ich zu dieser Zeit im Lazarett. Mein Lazarettaufenthalt dauerte ein paar Tage. Dann kam ein französischer Arzt und die gingen durch hier. Wer noch laufen konnte, der musste laufen hier und wurde dann übergesetzt zum Festland. Und ich war verwundet im Bein, ich konnte nicht laufen. Wir wurden dann mit einem Sanka rübergebracht nach dem Festland und so weiter und so weiter. Ich kam dann in Gefangenschaft. Und das Ganze dauerte bis 1948, dann kam ich erst wieder nach Hause.
Wann war Ihnen klar, dass der Krieg verloren war, dass es im Prinzip gar keine Möglichkeit mehr gibt, da zu gewinnen?
Wann ich das erfahren habe?
Wann Ihnen das klar war?
Ich glaube, das habe ich am 8. Mai erfahren. Denn im Lazarett hier, da waren doch dann die Franzosen da und die haben uns das wahrscheinlich erzählt.
Und Sie haben bis zum Schluss im Prinzip dran geglaubt, dass
Ich habe noch immer dran geglaubt. Ja, als damals die Ardennenoffensive im Gang war, haben wir alle gedacht, ne, das geht so schön vorwärts, vielleicht kommen wir doch wieder frei. Aber das hat eben nicht geklappt.
Haben Sie Familie oder Freunde verloren während des Krieges?
Ich habe direkt keine Familie verloren. Ich war verheiratet und hatte zwei Kinder, die haben erstmal eine Vermisstenanzeige bekommen, denn kein Mensch wusste, wo ich bin. Und nach ein paar Monaten dann wurde dann bekannt gegeben, ja, wir durften dann doch übers Radio mit den Familien sprechen und so weiter. Und dann haben die erstmal erfahren, dass ich noch lebe. Und wie ich schon vorher sagte, 1948 kam ich erst nach Hause. Und war dann leider in dieser Ostzone. Und in der Ostzone, na, da ging mir auch alles Mögliche durcheinander. Ich konnte irgendwie, habe ich es fertig gebracht zu studieren. Ich habe dann damals eine Versammlung der Klassenvorstände einberufen. Wir wollten alle das Russisch abschaffen als Pflicht. Thema, weil es so furchtbar schwer war. Und das wurde natürlich anders aufgefasst mit Hetze gegen Sowjetunion und so weiter und so weiter. Jedenfalls wurden wir sofort von der Schule verwiesen erstmal und dann hieß es, die Sache geht nach Berlin zu dem Ministerium hier, was die Lehrmittel unter sich hatte. Und jedenfalls bekamen wir dann Bescheid so unter der Hand hier, dass das gegen uns ausgefallen ist und ich bin in der gleichen Nacht noch nach Berlin geflohen und später kam dann meine Familie auch noch nach. Dort haben wir eben rumgesessen hier monatelang. Keine Aussicht auf Arbeit, Wohnung und so weiter und so weiter. Wir wurden erstmal ausgeflogen nach Westdeutschland. Ne? Und da kam eines Tages eine Kommission von Australien und hat uns erzählt, wie wunderbar das alles ist. Und wir hatten eben die Nase voll dort und haben uns gemeldet. Und so bin ich nach Australien gekommen.
Das ist ja mal eine interessante Geschichte. Inwiefern hat Sie denn der Krieg bzw. die Nazizeit und auch das Kriegsende geprägt bzw. Ihre Einstellung eventuell verändert?
Meine Einstellung zur Nazizeit.
Inwiefern hat Sie das Ganze geprägt, diese ganze Zeit?
Also erstmal, während der Zeit meiner Gefangenschaft war ich außerhalb des Gefangenenlagers und habe da gearbeitet mit anderen zusammen. Und einmal waren wir auf einem Chateau und der Besitzer war sehr anständig zu uns und wir hatten ein Radio. Eines Tages hörten wir, da wurde über den Nürnberger Prozess gesprochen. Und ich weiß noch wie heute, da sagte eine Frau aus, sie war in einem der Lager da. Und da sagte sie, was mir noch im Gedächtnis geblieben ist, die Zahl der leeren Kinderwagen ging manchen Tagen in die Tausende. Wir waren 10 Gefangene und da haben wir gelacht. Denn wir haben gesagt, die sind ja bekloppt hier, nicht? So was gibt's doch gar nicht, dass man Kinder hier von Frankreich hier nach irgendwo in Polen sind und die da vergasen will oder was. Also damit will ich nur sagen, dass wir überhaupt keine Ahnung hatten, was da los war. Und was los war, das weiß ich erst, seitdem ich hier in Australien bin, denn wir haben ja hier genug Filme gesehen und Documentaries und so weiter. Dann sind uns erstmal die Augen aufgegangen, was überhaupt los war.
Wo war ich am 8. Mai 1945? Lange habe ich überlegt, ob ich schreiben soll oder nicht, ob es euch interessieren könnte oder nicht. Wahrscheinlich passierte an diesem Tage nicht viel. Woran ich denke, passierte kurze Zeit vorher und nachher. Ich befand mich zu der Zeit als Soldat in der Atlantikfestung Lorient, die bei der Invasion umgangen und eingeschlossen war. Funkverbindung mit dem Reich bestand bis zum Ende. Postverbindung ist wahrscheinlich kurz vorher abgebrochen. Am 20. April 1945 sagte unser Kompaniechef, Oberleutnant und Rechtsanwalt von Beruf, ich hoffe ja, dass unser Führer noch einen Ausweg aus diesem Dilemma finden wird. Einige Zeit später wurde bekannt gemacht, Hitler ist tot und Admiral Dönitz verhandelt mit den Alliierten. Ich glaube, es war ein Sonntag und wahrscheinlich der 7. Mai. Unsere Artillerie schoss den ganzen Vormittag, ohne dass die Amerikaner zurückschossen. Einige Leute waren in der Stadt. Als sie zurückkamen, sprachen sie von bedingungsloser Kapitulation. Sie durften es aber noch nicht zu laut sagen. Beim Abendappell sagte dann unser Kompaniechef, der Krieg ist zu Ende. Wir behalten unsere Waffen und werden wahrscheinlich mit den Amerikanern gegen die Russen kämpfen. Schwere Zeiten haben wir durchgemacht. Schwere Zeiten stehen uns bevor. Am nächsten Tag hieß es nur noch bedingungslose Kapitulation. Die Waffen wurden eingesammelt und ein reges Tauschgeschäft mit den Amerikanern fing an. Kriegsabzeichen und Pistolen wurden gegen Zigaretten eingetauscht. Die Amerikaner hätten die Pistolen nur auflesen brauchen, aber sie bestanden darauf, sie formell von deutschen Soldaten gegen Zigaretten zu kaufen. Nach einigen Tagen sollte die formelle Übergabe stattfinden. Die Hakenkreuzfahne wurde mit Benzin begossen und verbrannt. Vorher füllte man sich die Feuerzeuge mit Benzin. In Richtung Lorient ging man einem Damm entlang. Auf dem Damm sah man die französische Freundin des Hauptfeldwebels sich immer wieder umschauend weggehend. Nachdem wir einige hundert Meter marschiert waren, mussten wir halten und der Hitlergruß wurde abgeschafft. Offiziere hatten immer noch ihre Pistolen. Auf der Brücke vor der Stadt wurde durchgesagt, dass die Waffen weg mussten. Die Offiziere nahmen die Pistolen auseinander und warfen sie ins Wasser. Vor einem der U-Boot-Bunker sollte die Übergabe stattfinden. Das Regiment saß in einem Viereck auf dem Gepäck und wartete der Dinge, die kommen sollen. Vor dem Viereck stand ein Tisch voll mit Papieren. Davor saßen Offiziere. Von Amerikanern war nichts zu sehen. Am Nachmittag kamen Partisanen, schon in Uniform, aber nicht sehr soldatisch aussehend, mit vorgehaltenen Waffen aus allen Richtungen, fegten die Papiere vom Tisch und stellten ein Maschinengewehr drauf. Ein Franzose fragte einen Offizier durch Zeichen nach der Uhrzeit. Der Offizier zeigte ihm die Armbanduhr. Der Franzose nahm sie ihm ab. Das war der Anfang vom Suchen und Abnehmen aller sichtbaren Wertgegenstände wie Uhren und Ringen. Später auf Transporten und in Lagern wurde noch gründlicher durchsucht und abgenommen. Vorher wurde immer wieder gesagt, nichts verstecken, Franzos korrekt. Nach einigen Wochen kamen wir dann in ein festes Lager bei Alençon in der Normandie, wo wir auf Arbeitskommandos verteilt und verschickt wurden, unsere Heimat für die Jüngste bis Ende 1948. Heinrich Latzig, Nidri, Victoria.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.